ARD.
Ich stehe als Ministerpräsident vor allen Dingen für ein Ziel, zu verhindern, dass Rechtsextremisten in diesem Land jemals wieder was zu sagen haben. Was aus mir hinterher wird und dieses oder das, das ist nur sekundär. Mein Ziel ist es, gegen die AfD zu gewinnen.
Es geht um alles in Brandenburg am 22. September, sagt zumindest Ministerpräsident Dietmar Woidke. Und damit herzlich willkommen bei der Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von RBB 24, in dem wir natürlich auf die ganz frischen Umfragezahlen des Brandenburg-Trends schauen und wir fragen, wer mit wem will, wer mit wem nicht will und wer vielleicht miteinander will. Rein koalitionär gesehen natürlich. Aber vorher begrüßen wir die Berliner Landespolitik aus dem Sommerurlaub zurück. Hallo. Und wir reden über die drei großen Themen, die in den kommenden Monaten im Roten Rathaus und im Abgeordnetenhaus wichtig werden. Der Haushalt natürlich, die Situation mit Geflüchteten und die Verkehrspolitik. Bei der letzteren schauen wir ganz besonders auf die Performance unserer neuen Verkehrssenatoren. Und wir besprechen, warum Berlin aus seinem miesen Ruf als Chaosmetropole jetzt sogar Kapital schlagen will mit einer neuen Image-Kampagne, die teilweise so ein bisschen wirkt wie ein ausgestreckter Mittelfinger. Wir erklären, warum und gegen wen. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Und erstmal schauen wir nach Berlin. Wir freuen uns natürlich, dass die Berliner Landespolitik nicht mehr in den Ferien ist. Die Amtsstuben sind jetzt dann auch wieder gefüllt. Bei mir im Podcast sind Thorsten Gabriel, Boris Hermel und Jan Menzel. Grüßt euch.
Hallo.
Hallo. Hallo auch von mir.
Wir gucken nach Berlin, weil natürlich auch hier große Themen auf der Agenda stehen. Es geht um den Haushalt natürlich. Wir müssen rauskriegen, wie viel wir sparen müssen, jetzt auch im nächsten Jahr. Und das wird deutlich schlimmer nochmal aus Sicht der ganzen Senatsverwaltungen als in diesem Jahr. Die Verkehrspolitik beschäftigt uns sowieso die ganze Zeit und die Flüchtlingssituation nicht nur was die Unterbringung angeht, sondern zum Beispiel auch, was machen wir eigentlich beim Thema Abschiebungen oder was geht vielleicht nicht. Auch das haben wir diesen Sommer uns angeschaut. Wir kommen erstmal zum Haushalt, weil der über allem steht, weil der entscheidet, wofür eigentlich Geld da ist. Jan, du bist unser Haushaltsexperte. Über welche Zahlen reden wir gerade? Worüber wird diskutiert?
Also die Zahl, die stand ja vorm Sommer schon fest, diese 3 Milliarden Euro, die im nächsten Jahr einzusparen sind. Da hat sich über den Sommer auch nichts verändert. Das ist ja vielleicht schon mal das kleine Positive, aber es gibt nach wie vor eigentlich keine Lösung oder noch keinen konkreten fertigen Plan, wie man das bewerkstelligen kann. Stattdessen wird ein bisschen in den Verwaltungen gewerkelt. Die Koalition trifft sich jetzt auch wieder zu ihren regelmäßigen Runden, wo das festgezurrt werden soll. Das ist nach wie vor noch ein bisschen eine Blackbox, wobei wir so einige Geistervorschläge ja erlebt haben. Da war zum Beispiel, was mal so als Versuchsballon aufpoppte, die komische Oper. Soll man da die Sanierung komplett stoppen? Bringt das was oder macht es am Ende nur teurer? Wir haben Debatten über das kostenlose Schulmittagessen. Soll man das wieder sozusagen einkassieren? Es gibt dann große strategische Fragen. Muss man jetzt rangehen, dass man die Verwaltung auf weniger Platz konzentriert, auch Mietimmobilien abstößt, all diese Dinge? Das sind bisher aber alles nur Ideen, mögliche Kürzungsvorschläge, aber noch nichts Konkretes.
Können wir dann schon ungefähr sagen, wo der Rotstift am ehesten angesetzt wird und wo eher nicht? Oder hat sich die Koalition da bedeckt gehalten, um vielleicht auch Stress und Streit in der Öffentlichkeit zu vermeiden?
Also auf das Thema Verkehr kommen wir ja noch, aber Verkehr wird auf jeden Fall ein Bereich sein, wo die Koalition aus mehreren Gründen kürzen wird. Denn eins ist ja klar, so wie es bei den Grünen damals war, dass man da sehr ambitionierte Ziele hat, den ÖPNV zu stärken, Radverkehr zu stärken. Das ist in dieser Koalition nicht so. Das heißt, da kann man auch politisch ran. Und das ist ein Haushalt, der wurde über die Jahre auch extrem hochgefahren, andere würden sagen aufgebläht. Da bin ich mir sicher, dass da einiges zusammenkommen wird. Da gibt es ja auch einen Kandidaten, der letztendlich auch schon, ich würde sagen, fast beschlossene Sache ist, auch wenn das keiner offiziell sagt. Das 29-Euro-Ticket wird dauerhaft in Berlin nicht finanzierbar sein. Das ist, glaube ich, inzwischen allgemeingut geworden. Da wird man was machen. Mir scheint auch klar, dass bei dem großen Themenkomplex Schulbauprogramm, Schulbausanierung, das ist eine Milliardenaufgabe über Jahrzehnte, dass man da auch rangehen wird. Wie genau man da was abspecken kann, denn Schulplätze müssen ja gebaut werden, das ist noch nicht klar. Da ist immer dieses Wort von den Standards, die man absenken kann. Aber wie das gehen soll, ist noch nicht gelöst. Aber das sind, glaube ich, Dinge, die man sich angucken wird. Und dann eben auch diverse große Bauprojekte. Das reicht ja in Berlin eben von der genannten komischen Oper bis hin zu auch dem ICC oder Tempelhof, dem alten Flughafengebäude und. Da gibt es so viele Dinge, wo eigentlich saniert investiert werden müsste, aber nicht saniert werden kann, weil das Geld schlicht nicht da ist.
Thorsten Boris, aus den Bereichen, die ihr besonders intensiv beobachtet, fällt euch da spontan was ein, was man kürzen könnte? Wir hoffen ja immer, dass wir dem Finanzsenator vielleicht auch ein paar Tipps geben können.
Du willst Vorschläge von uns haben?
Ja, vielleicht können wir da irgendwie eine Hilfestellung geben. Was kann denn weg? Was braucht man nicht? Ich habe ICC, hat Jan gerade erwähnt. Das tut mir natürlich weh, weil ich das Gebäude so mag.
Na, ICC, glaube ich, ist aber jetzt erstmal nur ein Planungsthema. Da hat Frau Giffey, die Wirtschaftssenatorin, ja gesagt, sie will nochmal ein erneutes, das ist, glaube ich, dann das fünfte oder sechste Interessenbekundungsverfahren starten, gucken, wer da möglicherweise Interesse dran haben könnte in Sachen Hotel oder andere Nutzung. Das macht, glaube ich, für 25 noch jetzt keinen großen Kürzungsbetrag aus, der da sozusagen dann was bringen würde auf die 3 Milliarden Euro eingezahlt. Mhm. Andere Bereiche, ich höre immer nur, wo dann eher nicht gespart wird. Da höre ich immer nur die Bereiche Inneres, Justiz, die haben sich auch am meisten gesträubt. Justiz hat immer gesagt, wir sind schon eigentlich an der Kante und können nicht weiter runtergehen, auch was die Gefängnisse und das Personal angeht. Da gibt es auch, glaube ich, einen Konsens mit dem regierenden Bürgermeister, dass man die eher ausnimmt vom Sparen. Das Gleiche gilt auch für die Polizei. Das Gleiche gilt auch, das war neu für mich in der Sommerpressekonferenz von Kai Wegner, für den Wissenschaftsbereich. Den hält er auch für eigentlich kein Feld, wo er jetzt den Rotstift durchjagen möchte.
Und dann gucken wir zu Thorsten, der, also Boris, naja, hat jetzt gerade nicht so viel geliefert, das hilft einem jeweils nicht.
Ja, naja, natürlich fallen einem immer Sachen ein, aber die sind halt selten struktureller Natur, weil man sagen kann, also Kai Wegner zum Beispiel hat gesagt, bei den Verkehrsverträgen mit BVG und S-Bahn, da sei noch Luft. Und da haben ganz viele gleich Alarm, Alarm geschrien, heißt das jetzt Kürzung im Angebot. Ich glaube schon, dass da durchaus an bestimmten Stellen wirklich Luft ist, weil Beträge vorgesehen sind, die bisher nicht ausgegeben wurden oder Leistungen, die noch nie gefahren wurden, und viele Stellschrauben. Das kann durchaus sein, aber das sind auch nicht die großen Bereiche. Ich glaube ja in der Tat, dass vieles davon abhängen wird, wie der Senat es schaffen wird, diese Verwaltung zu reformieren. Und da denke ich jetzt nicht nur an die Frage, dass man mal die Aufgaben neu verteilt zwischen Senat und Bezirken, sondern ein Thema, was eben auch bei Stefan Evers, dem Finanzsenator, immer wieder mal aufscheint, nämlich die Frage, inwiefern kann KI möglicherweise auch Aufgaben übernehmen oder können einfach auch wirklich Aufgaben abgegeben werden oder müssen nicht mehr händisch von Menschen erledigt werden. Also das große Stichwort Digitalisierung. Das ist etwas, was die Stadt seit 25 Jahren rumstellt. Also seit ich Landespolitik-Berichterstattung mache, ist das ein Thema und seitdem gab es Beraterinnen und Berater, die durch diese Verwaltungseinheiten gegangen sind und gesagt haben, ja, jetzt machen wir alles toll, und es ist immer wieder gescheitert. Auch natürlich muss man fairerweise sagen daran, dass es Beharrungskräfte in der Verwaltung gibt. Natürlich schafft sich keiner gerne selbst ab, das ist völlig klar. Ich glaube, wir wissen heute, dass Personal, das an bestimmten Stellen nicht mehr benötigt wird, aber dringend an anderen Stellen schon noch gebraucht wird in der Verwaltung. Aber da stecken aus meiner Sicht in der Tat, da steckt Potenzial drin, wo man sparen könnte.
Da kann man ja zumindest eine Verbesserung über die Sommerferien jetzt berichten. Ab Oktober, glaube ich, kann man die Wohnungsan- und Ummeldung dann digital machen. Mal gucken, ob das wirklich stimmt. Wir gucken natürlich drauf. Und die 100 zusätzlichen Mitarbeiter für die Verwaltung, für die Bürgerämter, die sind jetzt wohl dann auch einsatzbereit. Da hatten wir während des Sommers noch berichten müssen, die müssen noch eingearbeitet werden. Sind sie jetzt offensichtlich. Also die könnten dann auch kommen. Und in Spandau, wo Herr Wegner ja herkommt, eröffnet ein neues Bürgeramt. Hat aber damit wahrscheinlich nichts zu tun. Ja, gehen wir mal schwer von aus. Also ein kleines bisschen tut sich hier was, aber Verwaltungsmodernisierung, die wird uns keine 3 Milliarden Euro wahrscheinlich einbringen.
Nicht kurzfristig.
Ich hätte noch einen Punkt, wo die Ansagen und die Aussagen doch ziemlich aufeinander knallen.
Setz mich gleich wieder gerade hin. Schon wieder ein Problem.
Naja, wenn man mal den Sozialbereich anguckt, da gibt es ja die eine Aussage vom SPD-Fraktionschef, dass es keinen sozialen Kahlschlag geben wird. Das ist natürlich interpretierbar, so eine Aussage. Wo fängt der Kahlschlag an, wo hört er auf? Auf der anderen Seite dann auch Aussagen vom regierenden Bürgermeister und auch vom Finanzsenator, dass jeder Stein umgedreht wird. Und es gibt Papiere der Koalition, wo auch sehr genau schon Dinge genannt sind, die man sich angucken will. Zum Beispiel der sensible Bereich Hilfen zur Erziehung, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe. Selbst der Kita- und der Hortbereich sollen angeguckt werden. Stoßrichtung dabei, dass man sich angucken will, machen andere Länder, andere Bundesländer das günstiger und kann Berlin es auch günstiger machen. Und das ist, glaube ich, ein Bereich, wo dann ja auch jetzt schon die Menschen sensibilisiert sind. Wir sehen Demonstrationen ja, die aus dem Sozialbereich kommen in den letzten Monaten, auch vor der Sommerpause noch. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo die Koalition schon schauen wird, ob man da das eine oder andere ja doch günstiger machen kann und die ein oder andere Summe einsparen kann.
Was übrigens keine gewollte oder willkommene Kürzungsmaßnahme ist, ist, wenn Schulcaterer das Essen nicht liefern, für das sie bezahlt werden. Da hatten wir ja diese Woche sehr ärgerlicherweise in vielen Dutzenden Schulen in Berlin das Problem, dass der eingekaufte Schulcaterer eben nicht geliefert hat. Die Bezirke haben dann unisono gesagt, ja, also was nicht geliefert wird, wird nicht gezahlt. Macht allerdings auch keine 3 Milliarden fett. Schulessen sollte dann doch schon weiter geliefert werden. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ich würde gerne noch eins ergänzen, was Jan gerade gesagt hat. Es gibt auch schon eine Stoßrichtung, gerade aus Sicht der CDU in der Koalition, also der stärkeren Partei in dieser Koalition. Das hört man unter der Hand immer wieder. Da ist unter Grünen und Linken vor allem in den alten Senaten eine Förderlandschaft, Projektlandschaft gewachsen, die so nicht haltbar ist. Also die Aussage von Kai Wegner, die Jan eben erwähnt hat, da müssen wir uns mal angucken, ob wir diese 3000 Angebote im ganzen Sozialbereich, die es gibt, ob wir die wirklich alle brauchen. Das ist nicht nur so dahingesagt, sondern da wird im Hintergrund auch geguckt, was sind da grüne und linke Zöpfe, die wir uns da geleistet haben, die wir jetzt mal abschneiden wollen.
Wobei das natürlich dann zu einem Aufschrei der Träger führen wird und natürlich zu einer Diskussion darüber, wie gerecht solche Sparmaßnahmen sind. Jan hat einen Bereich erwähnt, nämlich den Verkehrsbereich, wo man vielleicht, also der keine Priorität ist, zumindest wurde er nicht so explizit von Herrn Wegner genannt, wenn es darum geht, wo nicht gekürzt wird. Und da guckt vor allem Thorsten auf die neue Verkehrssenatorin Ute Bonde. Also wenn man so eine neue Senatorin hat, mit der kann man es ja machen, ne? Die kann sich ja nicht wehren gegen so Einsparungen. Kommt sie da jetzt oder droht ihr da so ein bisschen unter die Räder zu kommen bei der ganzen Haushaltsdiskussion?
Die Gefahr sehen einige und wenn man mal so auf ihre 100-Tage-Bilanz blickt, das haben wir diese Woche oder in den vergangenen Tagen gemacht, dann muss man sagen, diese Bilanz fällt ziemlich übersichtlich aus. Also ich hatte sie hier zu Gast, genau in diesem Studio, wo wir hier gerade sitzen, und habe sie, weil ich mal im Vorfeld so die Pressemitteilungen durchgegangen bin, gedacht haben, wo sind denn so ihre wenigstens 2, 3 Points, wo man sagen kann, das hat sie eingerammt. Ich habe geguckt, ihre Vorgängerin Manja Schreiner, die ja zurückgetreten ist, die konnte zumindest sagen, wir haben, weiß ich nicht, die Friedrichstraße wieder für den Autoverkehr geöffnet, wir haben das 29-Euro-Ticket an den Start gebracht, wir haben neue E-Ladesäulen geschaffen. Kann man über alles diskutieren, aber es waren so 3 Points. Ich habe da nichts richtig gefunden und dann habe ich gedacht, dann frage ich sie doch mal drauf los, was sind denn so ihre 3 Erfolge, die sie nennen würden? Und dann erzählte sie, wir haben die Radverkehrsplanung priorisiert, wir haben die Tramplanung priorisiert und wir haben die U-Bahn-Planung priorisiert und wir haben im Klimaschutz einen Wärmeplan den wir erarbeiten.
Alles hat Prio.
Genau, also Priorisierung muss man ja immer dazu sagen, heißt nicht weiter, als dass man sich alles angucken guckt, kann das weg. Also und was ist, wo legen wir jetzt unseren Fokus drauf? Das ist im Grunde die Geschichte. Und dann habe ich auch gegengehalten, zumindest dass alles Sachen sind, die jetzt ja nicht erst von ihr angefangen wurden auf der einen Seite und B, naja, also es ist ja doch mehr eine Mangelverwaltung, als dass man sagen kann, da will eine gestalten und damit ist sie eigentlich angetreten. Und da wurde dann schon für mich sehr deutlich, dass sie eben als Quereinsteigerin in den politischen Betrieb gekommen ist. Sie hat zwar ein CDU-Parteibuch, aber ansonsten ist sie da nicht so groß vernetzt. Und als sie dann doch mal ein bisschen visionär wurde, ganz am Anfang ihrer Amtszeit, da gab es eine IHK-Veranstaltung, da hat sie so ein bisschen über weitere Finanzierungsmöglichkeiten für den öffentlichen Nahverkehr geredet, Unternehmerabgaben und so. Da wurde sie am Tag danach quasi mal kurz, wie soll ich sagen, sie hat dann einen Crashkurs aus der eigenen Fraktion bekommen, was man in als CDU-Politikerin sagen sollte oder nicht, sage ich jetzt mal verkürzt.
Klassisch eingenordet.
Genau, so. Und das machte dann schon so ein bisschen deutlich, dass man sagen kann, ich glaube nicht, dass sie gerade jetzt das Standing hat zu sagen, wenn irgendjemand den Rotstift bei ihr ansetzt, zu sagen, nee, hier das nicht, weil sie hat halt keine Scharen an Fürsprecherinnen und Fürsprechern hinter sich, die dann sagen würden, oh, wir stehen jetzt einmal zu Frau Bonde.
Boris hatte die Grünen und die linken Zöpfe angesprochen, die da offenbar jetzt von der Koalition teilweise abgeschnitten werden. Beim Verkehr ist es vor allem sind es dann grüne Zöpfe, um im Bild zu bleiben. Radschnellwege, Ausbau gestoppt, ÖPNV bei der BVG zumindest, das Angebot wird zurückgefahren. Das ist kein so idealer Start.
Ja, es ist kein idealer Start. Man muss immer fairerweise sagen, was die BVG angeht. Also die BVG betont immer, und das stimmt auch, es werden jetzt keine Leistungen vom Stand jetzt zurückgefahren. Es wird auch mehr Leistung angeboten, als es 2019 im Rekordjahr der Fall war. Aber die Leistung muss schlichtweg anders verteilt werden, um auf bestimmten Linien, wir wissen, die neuralgischen Punkte sind die U9 und andere, um diese Leistung weiter erbringen zu können. Und das führt am Ende des Tages an bestimmten Linien halt zu Kürzungen, aber im Gesamtverhältnis nicht. So, und das andere, die Radwege, ja, Da kann man zwar auch sagen, da verweist sie dann selber drauf, ja, aber schauen Sie, 50 Radprojekte sind gerade in Arbeit in den Bezirken und wir stellen ganz viel fertig und so. Trotz allem stehen sie dem hinterher, was mal im Mobilitätsgesetz eigentlich angemahnt wird, was den Bau von Radwegen an Hauptstraßen angeht. Da kann man ja die Sinnfrage vielleicht stellen, ob das jetzt dann wirklich an jeder Hauptstraße so sinnvoll ist oder nicht oder wie auch immer. Aber dass sie das jetzt sozusagen in der ähnlichen Art und Weise verfolgen würden wie die Vorgängerregierung, das nicht. Aber da hat ja auch Kai Wegner klar gemacht, dafür sind wir auch nicht gewählt worden.
Ja, das heißt aber durchaus, dass der Verkehrsbereich zu denen zählen könnte, die am meisten erbringen bei der Einsparung dieser dann anstehenden 3 Milliarden, weil dann natürlich diese Radschnellwege sind ja auch extrem teuer, das muss man dazu sagen, dass da sich von, also relativ leicht dann auch von Projekten verabschiedet werden könnte, die sowieso die Vorgängerregierung angestoßen hat. Das interessiert ja dann Schwarz-Rot nicht und Radschnellwege gehören damit auf die Liste.
Das finde ich ja immer das Absurde, ehrlich gesagt, so ein bisschen, dass die CDU auch davon spricht, zu sagen, wir wollen auch die Verkehrswende vorantreiben. Und im Wort Verkehrswende steckt ja das Wenden, das Zurück in irgendeiner Form oder die 180-Grad-Bewegung. Und genau die will Kai Wegner ja nicht. Und auch Ute Bonde sagen, sie wollen irgendwie ein attraktives Angebot, damit Menschen umsteigen. Ich würde ja sagen, ich kann politisch vielleicht verstehen, wenn eine CDU sagt, wir wollen Leuten jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie, keine Ahnung, das Auto verbieten oder wie auch immer. Aber eine Vision zu haben, zu sagen, wir wollen eine Stadt, in der perspektivisch nur noch die Hälfte der Leute das Auto verwendet, das wäre ja durchaus eine minimalinvasive Ansage, die man machen könnte. Und selbst die gibt es nicht. Deswegen würde ich behaupten wollen, dass das Wort Verkehrswende eigentlich an der Stelle deplatziert ist.
Jan, noch ein Blick auf einen Bereich, den du besonders im Auge hast, nämlich Klimaschutz, Umwelt, Energie. Dieses Klimasondervermögen, das ist wirklich vom Tisch, oder? Und das wird uns aber wahrscheinlich dann bei Einsparungen nächstes Jahr auch nicht wirklich helfen.
Ja, das ist vom Tisch jetzt, aber ohne, dass man jetzt dem Senat da wirklich die Schuld geben könnte. Es ist ja angedacht gewesen und dann kam die Entscheidung auf Bundesebene dazwischen, auch aus Karlsruhe, wie Sondervermögen zu stricken sind oder eben auch nicht. Und da hat man sich dann entschieden, bevor das schon aufgelegt war, das gar nicht erst zu machen, weil es einfach rechtlich angreifbar wäre. Aber es gibt natürlich durchaus andere Wege, die beschritten werden sollen. Man kann durchaus kleine Klimasondervermögen machen, die müssen aber dann für ein Jahr begrenzt sein. Also man muss das Geld dann in einem Jahr auch ausgeben. Das erschwert so ein bisschen die ganz großen Projekte. Man kann auch andere Dinge machen, dass man Landesunternehmen finanziell so ausstattet, dass die dann große Kredite, auch Milliardenkredite aufnehmen und damit Dinge anschieben, investieren in zum Beispiel eine saubere Fernwärme oder auch in Gebäudesanierung. All das geht. Aber, und das ist sozusagen nochmal, finde ich, der Pferdefuß, den man auch ganz gerne vergisst bei diesen Geschichten. Sondervermögen hört sich immer wunderbar an, aber ein Sondervermögen sind eben auch Sonderschulden. Die sind ja trotzdem da, ob man sie anders nennt. Und bei Schulden ist es nun mal so, egal wo sie stehen, am Ende müssen sie zurückgezahlt werden, also Tilgung und Zinsen. Und das ist dann die Geschichte, wenn man sehr viele Dinge auf dem Wege macht, dann holt es dann irgendwann ein. Und das muss man jetzt eben auch mitdenken. Und das sagt die Koalition auch, das will sie mitdenken. Also man werkelt noch daran, wie man das bewerkstelligen kann. Aber da ist der Senat ein bisschen im Verzug und will aber auch nach der Sommerpause, also jetzt irgendwann, liefern.
Aber nur um das klarzustellen, das hilft nicht bei der Berechnung dieser 3 Milliarden, die man irgendwie einsparen muss. Da gibt es auch keinen haushalterischen Trick, dass man irgendwie sagt, man macht halt das Sondervermögen nicht. Und ups, da ist ja plötzlich eine ganze Menge Geld da. Ja, das ist ja dann eingespart.
Naja, so ein bisschen natürlich. Wenn man irgendwie nochmal so einen Nebenhaushalt schafft oder wenn man andere Finanzierungsmodelle, wie es so schön heißt, wählt, dann kann man das natürlich auch nutzen, um den regulären Haushalt zu entlasten. Das ist ja auch eine andere Debatte, die geführt wird, ob im nächsten Jahr zum Beispiel die Kosten für Flüchtlinge, die nötig werden, da reden wir über 1 Milliarde Euro, ob die auch über eine Notlagenerklärung finanziert werden. Dass damit auch so dieser normale Mechanismus, der im Haushalt gilt, Einnahmen und Ausgaben müssen in Deckung sein, dass der ausgehebelt wird. Da gibt es durchaus diverse Planspiele und insoweit kann man sagen, all das, was überlegt wird, auch Sondervermögen, auch sozusagen Notlagenerklärung, all das wirkt unmittelbar auch entlastend für den regulären Haushalt.
Und damit ist das letzte große Stichwort gefallen für unsere Runde hier, nämlich das Thema Flüchtlinge oder Geflüchtete. Wir haben im Sommer, Boris, gerade auch in der RBB 24 Abendschau intensiv berichtet über die neuen Containerstandorte. 16 soll es davon geben. Wir waren in allen Bezirken, haben uns dort einzelne Standorte angeguckt, um die Problemlage auch mal vor Ort abzuklopfen. Die große Erkenntnis aus dieser Serie ist, es gibt, glaube ich, keinen Standort, wo das unumstritten ist, neue Geflüchtetenunterbringungen, Unterkünfte zu bauen.
Es gibt graduelle Unterschiede. Es gibt Bezirke, da ist der Widerstand extrem stark. Da gibt es auch Online-Petitionen, beispielsweise in Britz, unten am Britzer Garten. Da soll auf dem Parkplatz eine Containerunterkunft hinkommen. Da gibt es eine Online-Petition, auch mit sehr unschönen Kommentaren bis hin zu ins Rechtsradikale spielenden Kommentaren und so weiter. Und es gibt dann wiederum andere Standorte, die sind auch sehr groß, die könnten sogar noch größer werden. Beispiel um die Ecke in der Cordesstraße, direkt zwischen AWUS und der Regionalbahn, die da ist, praktisch im Niemandsland. Das ist direkt am Eichkamp und die Leute im Eichkamp, die haben da jetzt nicht so ein großes Problem mit. Die sind da relativ aufnahmewillig. Das ist so, sind so ein bisschen die Extreme und dazwischen gibt es ganz viele Grauschattierungen, wo Bürger, Bürgerinnen oft Schwierigkeiten damit haben, die Politik sich aber darauf einlässt. Tegel in der Form, in dieser Riesenunterkunft, ist kein Zustand und deswegen brauchen wir Alternativen und da sind die Bezirke doch in der Mehrheit relativ einsichtig. Trotzdem gibt es halt immer noch eine sehr ungleiche Verteilung in den Bezirken. Da gibt es gerade ganz große Widerstände aus Lichtenberg beispielsweise, Hohenschönhausen. Lichtenberg ist jetzt schon Platz 4 unter den Berliner Bezirken. Mhm. Also die haben jetzt schon, guck mal kurz auf die Liste, um die 4000 Plätze untergebracht und die sollen jetzt nochmal weitere
1200 waren es.
Nee, ja. Insgesamt sind es noch viel mehr. Ui, es gibt, okay. Sind mehrere Standorte, also 1590 innerhalb dieser 16 zusätzlich. Mhm. Da kommen noch mal 3 in Lichtenberg oben drauf und dann noch mal 1200 on top. Damit werden sie wahrscheinlich top of the list dann am Ende in diesem Hotel an der Landsberger Allee, was ja hoch umstritten ist. Da gab es auch schon Demonstrationen gegen. Das ist dieses Dreierhotel, 3 große Hochhaustürme, Landsberger Allee, Ecke Weißenseer Weg. Das war bis jetzt ein Hotel. Der Senat hat jetzt eigentlich geplant, es eher anzumieten. Da gibt es im Hauptausschuss eine Debatte darüber, ob es nicht schlauer ist, es anzukaufen. Unterschriften unter Mietvertrag gibt es noch nicht. Also da wird nochmal neu geprüft. Da reden wir insgesamt von 100 bis 140 Millionen Euro Kosten. Und das soll dann für 1200 Geflüchtete nochmal zusätzlich obendrauf kommen. Und da sagen die Lichtenberger natürlich, auch das Bezirksamt, auch der Bezirksbürgermeister von der CDU, das ist einfach unfair, dass wir hier über die Maßen was wuppen müssen, während Steglitz-Zehlendorf oder auch die Innenstadtbezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte, die ganz unten auf der Liste sind, so wenig belastet sind gegenüber uns.
Die immer sagen, dass sie gar keinen Platz hätten, sie sind ja genau, so verdichtet. Ja. Da kann man auch drüber streiten, weil da gibt es ja durchaus Objekte, wo man diesen dann verfallene oder verlassene Gebäude, die müsste man dann halt mal renovieren oder sanieren. Aber da könnte man Leute unterbringen. Aber Lichtenberg ist ein Paradebeispiel dafür, welche Diskussionen jetzt auch bis Ende des Jahres dem Senat noch ins Haus stehen, oder?
Ja, in jedem Fall. Das Thema wird, das wird auch, glaube ich, von Kai Wegner so eingeschätzt. Das ist eines der virulentesten Themen überhaupt, weil es tagesaktuell immer wieder abhängig von den Zahlen an Zuzügen immer wieder Schlagzeilen machen wird, weil es immer wieder Widerstände geben wird, was natürlich auch einzahlt möglicherweise auf Umfragen und am Ende möglicherweise Wahlergebnisse für die AfD, für den BSW. Wir haben das bei der Europawahl gesehen, in bestimmten Ecken von Hohenschönhausen ist wieder Lichtenberg. Da haben die schon in bestimmten Stimmbezirken 50% gehabt. Und eine der Begründungen, wir sind hingefahren, haben dann gefragt, die ist genau das, wir sind hier über die Gebühr belastet mit geflüchteten Unterkünften und so weiter. Deswegen ist da natürlich auch eine Sensibilität da in der Koalition, dass man das echt in den Griff kriegen muss. Deswegen gibt es ja auch die Forderung von Wegner jetzt an die Bundesebene, begrenzt den Zuzug endlich, wir müssen den Zuzug stoppen. Er ist auch dabei zu sagen, nicht ganz so exponiert, wie das Friedrich Merz macht, aber dass man im Prinzip auch darüber nachdenken muss, an den Grenzen Menschen nicht mehr automatisch reinzulassen, sondern zu gucken, ob man nicht Leute auch da schon wieder zurückweist, einfach um die Zahlen runterzukriegen.
Das Verhältnis zwischen Herrn Wegner und Herrn Merz werden wir auch gleich nochmal mit Blick auf die Brandenburg-Wahl und die Landtagswahl betrachten. Boris, wir hatten im Sommer aber auch die Diskussion über das Thema Abschiebung nach der schrecklichen Tat in Solingen, nach dem Mord an 3 Personen durch einen Migranten, der eigentlich hätte abgeschoben werden sollen, es dann nicht ist und hat sich radikalisiert und hat 3 Menschen umgebracht. In Berlin war dann sofort die Frage, also erstmal, es gibt eine relativ große Zahl an Leuten, die eigentlich sofort ausreisepflichtig sind. Ich habe jetzt die aktuelle Zahl.
2400.
Kann Berlin die überhaupt auf einen Schlag abschieben? Würden wir das überhaupt hinbekommen von den Kapazitäten her? Weil die müssen ja, die können ja nicht einfach mal irgendwann unter der Woche abgeholt werden, ab zum BER und nach Hause fliegen.
Ich glaube, die Kapazitäten sind nicht das Problem. Das Problem ist, dass man die nicht findet. Das beklagt die Polizei, die GdP hat sich diese Woche zu Wort gemeldet dazu, das beklagt aber auch die Politik. Frau Spranger als Innensenatorin hat irgendwann erzählt, Anfang dieser Woche gab es einen Abschiebeversuch, da sollten 330 Leute abgeholt werden, abgeschoben werden in Charterflügen nach Moldau. 42 haben sie bekommen. Den Rest haben sie nicht bekommen. Und da sieht man so ein bisschen das Verhältnis. Mhm. Das Problem ist immer, das beklagen auch alle, dass wenn das gecharterte Flugzeuge sind, sieht man das ja irgendwann im Flugplan und dann über Social Media verbreitet sich das relativ schnell. Und dann sind da halt viele, die wissen, mir droht da möglicherweise die Polizei, die mich abholt und zum BER fährt, die entscheiden sich dann nicht da zu sein. Mhm. Da gab es bis jetzt Beschränkungen. Da hat der Bundestag im Februar das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz beschlossen. Da wird es alles erleichtert. Da geht es auch nicht mehr darum, dass man jetzt nur noch Gefährder oder verurteilte Straftäter in Abschiebehaft nehmen könnte, sondern man kann auch sonstige ausreisepflichtige Menschen in Abschiebehaft nehmen.
Beziehungsweise Gewahrsam heißt es ja dann. Ne?
Das ist ja genau.
In dem Sinne keine Gefängnishaft.
Das ist ein Polizeigefängnis, was wir in Berlin ja mal hatten. Ja. Also kein Justizgefängnis, sondern Polizeigefängnis. Und es ist wirklich nur ein Ort, wo man die Leute sozusagen festsetzt, damit man sie abschieben kann, damit sie nicht verschwinden können. Nur in Berlin haben wir den gar nicht mehr.
Ja. In Grünau ist abgeschafft worden unter Frank Henkel.
Genau, 2015 endgültig zugemacht worden, da waren noch kaum noch welche drin. War damals auch schon hoch umstritten, aber gab es mit 350 Plätzen, also relativ groß. Seit 2018 gibt es jetzt wieder einen sogenannten Gefährdergewahrsam. Das ist die ehemalige Jugendarrestanstalt am Kirchheiner Damm in Lichtenrade an der Stadtgrenze. Da gab es 10 Plätze, nur die ist seit ein paar Monaten einfach komplett geschlossen, weil da umgebaut wird, weil der Maßregelvollzug ja auch aus allen Nähten platzt und da jetzt ein Teil davon für den Maßregelvollzug umgebaut wird. Und diese Umbauten werden bis November 25 dauern, so ist der Plan. Das heißt, bis dahin hat Berlin gar keine Kapazitäten, irgendeinen Menschen, der abgeschoben werden muss, auch keinen Gefährder und keinen verurteilten Straftäter, in einem eigenen Objekt in Abschiebegewahrsam zu nehmen. Muss dann immer gucken, gibt es in Brandenburg Möglichkeiten, gibt es in Sachsen Möglichkeiten und so weiter. Da fordert die GdP jetzt beispielsweise auch, der Kirchheiner Damm bringt nichts, 10 Plätze reichen sowieso vorne und hinten nicht. Wir brauchen entweder ein neues Objekt oder wir müssen mit Brandenburg gucken, ob wir am BER was Gemeinsames machen.
Wir machen kurz den Kassenstoß mit unserem Finanzexperten Jan Menzel. Jan, haben wir Geld für einen neuen Abschiebegewahrsam und vielleicht auch noch für den Ankauf eines ehemaligen Hotels mit 1200 Zimmern?
Naja, also ad hoc sicherlich nicht, aber wenn man es langfristig rechnet, natürlich schon. Es ist ja nicht so, dass Berlin jetzt kein Geld hätte. Wir reden über einen Etat, der immer noch Milliarden umfasst und natürlich, wenn man das möchte, kann man das machen. Aber wenn ich mal so ein bisschen aufliste, was alles so möglich sein könnte, also ein neues Abschiebegefängnis hier, ein Maßregelvollzug dort, eine komische Oper an anderer Stelle, ein teurer Jahn-Sportpark, der sicherlich auch nicht billiger, sondern eher kostenträchtiger wird. Dann noch, was ja der Traum des Kultursenators ist, eine ZLB im ehemaligen Lafayette. Da glaube ich, muss man dann sich schon irgendwann mal ehrlich machen, was wirklich geht und was nicht geht.
Eine Sache haben wir gar nicht besprochen. Ich meine, klar, wir haben jetzt diese Notwendigkeit, 3 Milliarden im nächsten Jahr und vielleicht 5 Milliarden im Jahr drauf rauszusparen aus dem Haushalt, aber wir haben gleichzeitig einen regierenden Bürgermeister, der im Moment keine Gelegenheit aus- und auslässt, in keinem Interview, auch mit überregionalen, großen politischen Magazinen oder im Fernsehen, zu sagen, die Schuldenbremse muss weg. Und die Schuldenbremse muss geändert werden. Also der im Prinzip auf der zweiten Schiene versucht, den Hahn wieder aufzumachen und im Zweifel eben Geld ranzuholen, höhere Schulden machen zu können. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Dann werden wir das weiter beobachten. Nicht nur, wo Herr Evers die 3 Milliarden spart, sondern wo die Senatorinnen und Senatoren dieses schwarz-roten Senats vielleicht auch die Möglichkeit sehen, doch noch irgendwie Geld auszugeben. Ich danke euch dreien erstmal für eure Einschätzung. Boris und Jan werden uns an der Stelle verlassen und Thorsten bleibt noch kurz bei mir, denn wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Ich danke euch, Boris und Jan.
Gerne.
Sehr gern.
Und wir kommen nach Brandenburg, wo in 2 Wochen gewählt wird. Wir haben im gesamten August darüber berichtet, wie der Wahlkampf läuft. Sollten Sie in den Sommerferien irgendwas verpasst haben, es lohnt sich sehr, die vergangenen Spreepolitik-Folgen dazu sich nochmal durchzuhören. Einfach damit Sie auf dem Laufenden bleiben, was so im Sommer im Wahlkampf in Brandenburg passiert ist. Aber heute wollen wir endlich mal wieder über Umfragewerte sprechen, denn der neue Brandenburg-Trend ist da und wir haben ungefähr einen Plan, wie es ausgehen könnte. Am 22. September und dafür habe ich Amelie Ernst aus unserer landespolitischen Redaktion aus Potsdam hier mit in den Podcast geholt. Grüß dich, Amelie.
Hallo, Sebastian.
Wir gucken erstmal ganz kurz auf die Zahlen. Also der neue Brandenburg-Trend ist da und demnach würde jetzt schon am Sonntag abgestimmt werden, die SPD auf 23% kommen, die AfD auf 27%, CDU 18%, Grüne ganz knapp über der 5%-Hürde, nämlich bei 5%. Die Linke hätte ein Problem, die käme nämlich nur auf 4% und wäre damit raus aus dem Landtag. BVB, Freie Wähler, kämen auf 3%, also auch nicht drin. BSW, der Newcomer dieser politischen Saison auf 15%, also tatsächlich ein auf jeden Fall ein interessanter neuer Player dann in der politischen Landschaft, und die sonstigen Parteien 5%. Amelie, erstmal der Blick auf die Zahlen. Hat sich da signifikant was geändert im Vergleich zu den letzten Umfragen?
Ja, es hat sich ein bisschen was verändert, also graduell, ne? Also gerade beim BSW, die sind jetzt, sagen wir mal, stabil. Die waren ja ein bisschen drüber schon mal bei 17%, aber bleiben sozusagen ganz klar nach jetzigem Stand im Landtag. Die AfD ist ein bisschen nach vorne gegangen auf 27%, die SPD auch, CDU stagniert auch. Da hat auch diese ganze Geschichte mit dem E-Roller bei Jan Redmann jetzt nicht so offensichtlich eine Rolle gespielt, dass ihm das große Verluste eingebracht hätte. Also es hat sich alles noch so ein bisschen verschoben, aber nicht so signifikant, würde ich sagen.
Wir gucken natürlich auf die Landtagswahl in Brandenburg auch immer noch mit einem Auge auf Sachsen und Thüringen, wo die Landtagswahlen ja schon durch sind. Denn wir erwarten natürlich, dass die Ergebnisse dort auch ein bisschen das beeinflussen, was in Brandenburg am 22. September passieren könnte. Amelie, wie sind denn die Reaktionen auf die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen in Brandenburg ausgefallen?
Die AfD sieht natürlich oder spürt natürlich Rückenwind. Und die anderen Parteien? Ja, es ist unterschiedlich. Natürlich, die CDU freut sich sozusagen, dass die Kollegen in Sachsen doch noch stärkste Kraft geworden sind, merken aber, siehe Umfrage, jetzt nicht so einen Schub deswegen. Und bei der SPD ist es auch ein bisschen anders, muss man ja sagen, als in Thüringen und in Sachsen, wo die ja kaum noch eine Rolle spielen. Hier zeigt die Umfrage, dass sie doch nochmal gewonnen haben, weil offenbar diese Frage, die die SPD jetzt auch verstärkt immer wieder stellt im Wahlkampf, wollt ihr wirklich, dass die AfD stärkste Kraft ist, eine Partei, die von Rechtsextremisten dominiert wird, oder wollt ihr dann doch lieber die SPD, da wisst ihr, was ihr habt. Und also das scheint dann doch zu funktionieren, sodass auch die SPD jetzt nochmal gewonnen hat. Also es ist eben doch eine ganz andere Situation. Und dieser Amtsbonus von Dietmar Woidke und auch diese Fixierung auf seine Person, das scheint hier zu funktionieren, anders als eben in den anderen Bundesländern.
Thorsten, in Berlin sind die Reaktionen ja ganz ähnlich gewesen wie in Brandenburg. Also die etablierten Parteien sehr entsetzt über das AfD-Ergebnis, die AfD wiederum extrem erfreut über das, was in Sachsen und Thüringen vorgelegt wurde. Auch wenn sie selbst in Berlin, das muss man immer dazu sagen, weit dahinter sind im Vergleich, was ihre Wahlergebnisse angeht.
Ja, genau. In Berlin ticken die Uhren ein bisschen anders. Das kennen wir von Wahlen. Das ist eben die Großstadt, in der manche die Politik von Parteien anders bewerten. Die Reaktionen hier auf Sachsen und Thüringen auf die Wahlen, muss man sagen, fielen für mich doch sehr erwartungsgemäß aus. Überraschend vielleicht so ein bisschen der regierende Bürgermeister, weil er das doch sehr stark jetzt als Bühne benutzt hat, um nochmal selber aufzumuskeln. Also auf der einen Seite, um nochmal seine gepflegte Feindschaft zu Friedrich Merz, dem Bundeschef der CDU, auszubauen und nochmal aufzumuskeln und zu sagen, hier, die CDU hat hier auch grundlegend was falsch gemacht in der Art und Weise, wie sie mit Menschen umgeht oder beziehungsweise in der Politik agiert. Er hat nochmal betont, wie wichtig es eben sei, die Brandmauer hochzuziehen und gleichzeitig aber eben auch die eigene Partei dafür gegeißelt, dass sie in der Vergangenheit nicht Vereinbarkeitsbeschlüsse gefasst hat, etwa zur Frage, ob man mit Linken koalieren sollte. Und von daher, das ist vielleicht für mich noch die interessante Komponente gewesen, dass er relativ unverblümt gesagt hat, naja, wenn es denn nicht anders geht, dann eben doch mit der Linken.
Wir reden so viel über die CDU eben, weil es jetzt auf sie in Sachsen und Thüringen ankommt, was die Regierungsbildung angeht. Und die Koalitionsfrage steht ja auch immer im Raum. Herr Redmann, der CDU-Spitzenkandidat in Brandenburg, wurde natürlich vom RBB am Montag, dem Tag nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen, auch gefragt, genau zu dieser Frage. Ich habe mal den Ton rausgesucht und er hat da durchaus eine interessante Einschränkung natürlich mit dabei.
Was das BSW angeht, glaube ich, gibt es, solange es um landespolitische Themen geht, tatsächlich auch die eine oder andere Schnittmenge, insbesondere im Bereich der Migrationspolitik oder der Politik der inneren Sicherheit. Wenn allerdings Sarah Wagenknecht die Länder benutzen will, um ihre bundespolitischen Ambitionen durchzusetzen, dann wird das natürlich nichts werden.
Also ja zum BSW, aber nein zu Sarah Wagenknecht.
Genau.
Das ist ein bisschen schwierig.
Und das ist ja auch eine umstrittene Frage innerhalb des BSW hier, ne? Also wie weit soll Sarah Wagenknecht denn hier möglicherweise bei potenziellen Koalitionsverhandlungen mit am Tisch sitzen, mit reinregieren in Anführungszeichen? Und wie weit soll dieses Ukraine-Thema, was ja auch hier so prominent plakatiert ist, ne, dieses Krieg- oder Frieden-Thema ist hier Thema Nummer 1 auf den BSW-Plakaten, sollte das da eine Rolle spielen? Also das wird ganz heikel möglicherweise, wie man das das auseinanderkriegt, wenn man einerseits eine stabile Regierung vielleicht hinkriegen will, das BSW ist ja noch zurückhaltend und sagt, naja, wir wollen gar nicht unbedingt regieren und so, und dann aber eben diese Bundespolitik da noch mit reinspielt. Also ganz, ganz schwierig.
Ja, Thorsten, Kai Wegner hat ja gezeigt, dass man in der CDU durchaus nicht nur diese Beißreflexe gegen links hat. Der kann sich das offenbar, zumindest sagt er es ja ganz offen, vorstellen, dass man auch mit der Linken zusammenarbeitet. Meint er damit, glaubst du, einfach nur andere Bundesländer? Dann betrifft es ihn nicht. Oder ist Wegner zum Beispiel auch jemand, der in Berlin aufzeigen kann, eine CDU kann auch zum Beispiel mit einer linken Partei oder vielleicht sogar mit dem BSW zusammenarbeiten, einfach weil die CDU in Berlin ganz anders tickt?
Also ich glaube, dass Kai Wegner vor allen Dingen eines ist, Pragmatiker. Und das ist ja das, was er sich auch als, wie soll man sagen, große Überschrift gegeben hat, gemeinsam mit der CDU in seiner Regierung. Wir wollen Berlin pragmatisch regieren. Er nimmt das immer als Gegensatz zur Ideologie, was natürlich irgendwie auch eine relativ Kopfgeburt ist als Konstruktion, aber wie auch immer. Ich glaube nicht, dass ein Kai Wegner jetzt ohne Not sagen würde in Berlin, naja, dann lass uns doch mal mit den Linken sondieren nach der nächsten Wahl. Das glaube ich nicht. Aber Pragmatismus eben, kämen wir in Berlin in eine Situation, in der eine Regierungsbildung am Ende des Tages, ich sag mal, nur mit Grünen und Linken möglich wäre. Die SPD hat damit leidvolle Erfahrung mit einer solchen Dreierkonstellation. Man mag es eigentlich niemandem richtig wünschen, gemeinsam. Dann würde er nicht sagen, nee, das ist die Linke und deswegen reden wir nicht mit denen. Das glaube ich schon.
Die Frage ist dann aber ja auch, egal ob jetzt in Berlin oder auch in Brandenburg, wie stabil ist so ein Bündnis? Selbst wenn man, ja, glaube ich, pragmatisch zusammenkommt, und das könnte ich mir irgendwie jetzt mal auf dem grünen Tisch schon vorstellen, dass eben der Pragmatiker Jan Redmann und der Pragmatiker Sebastian Walter von der Linken, dass die möglicherweise ja bei bestimmten Punkten einfach sagen, okay, wir einigen uns da vielleicht im ersten Schritt, aber ich glaube, dann kommen Schritt 2 und 3 und dann kommt der Koalitionsalltag und dann könnte das laufen wie bei der Ampel in Berlin und man blockiert sich und macht sich gegenseitig das Leben schwer und kommt einfach nicht weiter. Das ist dann natürlich auch eine Situation, die keiner haben will.
Das Thema Sarah Wagenknecht und der Umgang mit dem BSW ist natürlich auch für die SPD ganz spannend, denn theoretisch könnte ja auch für die SPD da ein Koalitionspartner entstehen, aber da hat Herr Woidke bei uns im Interview auch wieder eine Einschränkung gemacht. Wir hören mal kurz rein, wie er es formuliert hat.
Das BSW ist für uns in großen Teilen nach wie vor eine Blackbox. Da kommt es darauf an, welche Menschen haben hier das Sagen und haben sie wirklich das Sagen? Oder wird es dann hier auch so sein, dass wie in Sachsen und Thüringen es Frau Wagenknecht ja angekündigt hat, sie sozusagen aus dem Saarland das BSW führen will? Dann wird es in der Regierung natürlich schwierig, wenn sie dann mit Menschen sitzen müssen, in einer Koalition zusammenarbeiten müssen, die eigentlich selber überhaupt keine Autorität haben, sondern diese Autorität aus dem Saarland kommt. Also das wird eine spannende Frage sein. Frau Wagenknecht steht ja, und das muss man immer wieder sagen, nicht bereit, in Brandenburg im Kabinett mitzuarbeiten. Zumindest habe ich von ihr bisher davon noch nichts gehört.
Also Amelie, Herr Woidke ist kein Fan des Saarlands offensichtlich und offenbar auch kein Fan von Frau Wagenknecht. Das heißt, auch da könnte es schwierig werden nach der Wahl. Aber noch wissen wir ja gar nicht, ob Herr Woidke überhaupt in die Position kommt.
Genau, weil er gesagt hat, ne, wenn es nicht klappt mit Platz 1, dann war es das.
Genau, und das ist eine ziemliche Ansage gewesen. Wie die sich auswirkt, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Spreepolitik nochmal miteinander besprechen, kurz vor der Wahl. Letzte Frage an dich, Amelie, dass die AfD auch in Brandenburg in Teilen rechtsextremistisch ist und es dafür auch genug Belege gibt. Scheint die Wählerinnen und Wähler nicht wirklich abzuschrecken, oder? Genauso wie in Sachsen und in Thüringen.
Das ist so. Und das scheint zumindest in der Kernzielgruppe der AfD hier in Brandenburg kaum jemanden zu interessieren, wie das mit der Rechtsextremismus-Einschätzung des Verfassungsschutzes aussieht. Und da hat es die AfD ganz offensichtlich erfolgreich geschafft, den Leuten immer wieder zu erzählen, wir sind keine Rechtsextremisten, der Verfassungsschutz wird da von der Regierung gelenkt, auf uns angesetzt, weil wir die größte Oppositionsfraktion sind. Wir werden da runtergedrückt und in irgendeine Schublade geräumt, wo wir gar nicht hingehören. Und auch das sieht man jetzt gerade aktuell viel in Social Media. Also viele Videos von AfD Führungsmitgliedern, die genau das immer noch mal sagen, hier, wir sind Opfer, wir sind keine Rechtsextremisten, und das verfängt ganz offenbar, auch wenn die Fakten definitiv andere sind.
Dann schauen wir natürlich auch nächste Woche nochmal auf die Landtagswahl in Brandenburg, dann nochmal ganz intensiv, denn das ist dann unmittelbar vor dem Wahltag. Ich danke erstmal dir, Amelie, in Potsdam und dir, Thorsten, hier in Berlin für die Analyse. Thorsten bleibt noch bei uns, wir reden gleich noch über ein etwas lustigeres Berliner Thema diese Woche. Danke dir, Amelie, und dann bis bald und haltet durch. Ich weiß, Landtagswahlen, Wahlzeit, Wahlkampfzeit, das ist immer wahnsinnig anstrengend.
Ihr habt es auch geschafft. Sehr gerne.
Mehrfach.
Mehrfach. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Tschüss. Wenn wir nichts auf die Reihe kriegen, warum stehen dann alle Schlange? Mit diesem Spruch wirbt Berlin ab sofort, ab jetzt für sich, nicht nur hier in Berlin, sondern auch anderswo in Deutschland, eine neue Image-Kampagne wurde ins Leben gerufen. Mit, ich sag mal, designtechnisch eher nicht so aufregenden Plakaten, sondern eher tatsächlich markigen Sprüchen. Thorsten Gabriel ist weiter bei mir. Erstmal, es geht um eine Plakatkampagne. Es ist keine Fernsehspots oder sonst irgendwas, sondern es sind einfach Plakate, die irgendwo hängen.
Ja, Plakate sind das eine. Es wird auch begleitet von einer Social-Media-Kampagne. Also es soll durchaus auch noch sozusagen bei Instagram und auf anderen Kanälen auch noch begleitend was ausgespielt werden. Nicht nur Sprüche, sondern auch noch ein bisschen mehr. Es geht unterm Strich aber darum, dass man sagt, also alle paar Jahre muss sich Berlin mal wieder was Frisches auflegen. Alle erinnern sich noch an die vielleicht jetzt in den letzten Jahrzehnten berühmteste Kampagne Be Berlin, also mit den Sprechblasen, wo dann irgendwie so vermittelt werden sollte, ja, sei doch wie Berlin oder dieses Lebensgefühl. Und man spürte schon, als diese neue Kampagne jetzt vorgestellt wurde, dass das schon so ein bisschen die Messlatte ist. Also da wurde damals schon was ziemlich Gutes erfunden. Zwischendurch gab es noch eine andere, an die sich kaum noch jemand erinnert. Das war auch so ein Sprechblasenkonstrukt immer hin und her. Da ging es um Zusammenhalt in der Corona-Zeit. Und jetzt eben, ja, in der Tat, ein paar neue Sprüche, die plakatiert werden.
Und wir wollen mal so einen kleinen Auszug daraus liefern. Ein Plakat zum Beispiel sagt, in Berlin läuft vielleicht nicht immer alles rund, aber dafür die Besten der Welt. Anspielung auf Marathon, ganz offensichtlich. Wir haben alles, nur keinen Bock.
Das ist ein Plakat, das wird in Köln plakatiert werden.
Weil?
Weil man eben in Köln oder beziehungsweise auch in anderen Städten...
Ach, der Geißbock,
genau. Ja, weil man Werbung machen will für die Hauptstadt, genau.
Gut. Echte Schwaben ziehen um.
Das ist ein freundlicher Gruß, den man in Stuttgart aufhängen will.
Ja, okay. Erinnert ein bisschen an diesen Aufkleber. Schön hier, aber ja, waren Sie in Baden-Württemberg?
Genau, das ist quasi die elegante Antwort.
Genau, nur tatsächlich eine Anspielung auf die Schwaben, die hier bei uns in Berlin leben. Hier ziehen Bayern die Lederhosen aus.
Das wird in München plakatiert werden, mit Anspielung darauf, hey, kommt nach Berlin.
Ganz genau. Allerdings wäre es schön, wenn Sie das nur im Olympiastadion machen würden. Und nicht in der S-Bahn oder in der U-Bahn. Genau, also wir reden über teilweise recht markige Sprüche, die dann eben plakatiert werden sollen, vor allem auch in anderen Städten. Und einige davon sind durchaus, sie spielen ganz offen mit diesem Image, das die Stadt ja hat, dass es hier eher nicht läuft.
Genau, und das ist ja ein Prinzip, was man nun aus der Werbung mittlerweile sehr gut kennt. Die BVG macht das seit Jahren sehr prominent, dass sie eben auch mit ihren Problemen sozusagen offen umgeht, sage ich mal, wenn es um Verspätungen oder sonst irgendwas geht. Deutsche Bahn macht das im Social Media ähnlich. Man muss sagen, unser eigenes Haus hier hat das über Jahre auch ein bisschen verstanden. Ich erinnere an den Claim, bloß nicht langweilen für den RBB. Das kann schnell nach hinten losgehen, sage ich mal vorsichtig, aber genau diesem Muster folgt eben auch diese Kampagne. Und deswegen wird da auch ersichtlich, es geht im Grunde so um drei Zielgruppen. Das hat die Senatskanzlei dabei im Blick gehabt, so haben sie es uns bei der Vorstellung gesagt. Das eine ist, da geht es um das Selbstgefühl der Berlinerinnen und Berliner. Das heißt also, im Idealfall identifizieren sich Leute damit und finden die Sprüche gut und sagen, hey, das ist meine Stadt. Dann ist der Blick natürlich auch darauf gerichtet, dass Berlin nach wie vor eine hohe internationale Anziehungskraft hat und es allein deswegen nicht schadet, wenn man da einfach mal im Gespräch bleibt und sich mal irgendwo auch in anderen Metropolen der Welt bemerkbar machen kann. Es gibt auch ein paar fremdsprachige Plakate, die vorgesehen sind. Und dann aber natürlich auch, Berlin hat ja doch so den Ruf, eher unter den anderen Bundesländern arrogant zu sein und gleichzeitig irgendwie nichts auf die Reihe zu kriegen, zu sagen, okay, den erzählen wir auch mal ein paar Takte über Berlin. Jetzt kann man ein Fragezeichen dahinter setzen, ob das wirklich dann der richtige Weg ist und ob man da Leute zum Nachdenken bringt, aber das sind im Grunde die drei Zielgruppen.
Es gibt auch unter anderem eins auf Englisch, das ist eine Anspielung auf einen Beyoncé-Song und es gibt auch mindestens ein Plakat, was ich gesehen habe, wo auf Türkisch für Berlin beworben wird, was vermutlich dann auch in der Türkei aufgehoben wird. Ich kann kein Türkisch, ich hoffe, es ist irgendwie eine Anspielung auf Haartransplantation.
Nee, das ist ein Plakat, was direkt hier auch in Berlin plakatiert werden soll, was schlichtweg sagt, Berlin wäre ganz schön, wenn der Winter nicht so lang wäre, glaube ich, meine ich.
Das ist das.
Okay. Genau.
Also mit anderen Worten, man nimmt sich selbst auf die Schippe, man pflegt aber auch so ein bisschen dieses Image des schnodderigen, unterschwellig aggressiven Berliners. Kann sowas aufgehen oder ist die Stadt im Augenblick für sowas vielleicht gar nicht reif? Weil mich haben zum Beispiel Reaktionen erreicht hier von Freunden aus Berlin, die gesagt haben, wir haben echt keinen Bock, dass ihr damit werbt, dass wir hier keine Bürgeramtstermine kriegen und so weiter. Also dass hier einfach der Laden nicht läuft. Das fanden die nicht so witzig.
Ich würde mal behaupten, eine Werbekampagne zu schaffen, die alle gut finden,
das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also es gibt genauso auch Leute bei der BVG, die sich darüber aufregen, zu sagen, warum macht ihr mit Verspätungen Werbung? Ich glaube, am Ende des Tages bleibt es immer eine Geschmackssache. Werbung soll aufrütteln, es soll Redebedarf geschaffen werden und das zumindest funktioniert, wie wir ja sehen, dass wir jetzt gerade drüber reden.
Ganz genau. Und es soll ja zum Beispiel auch RBB-Mitarbeiter geben, die die Kampagnen unseres Hauses nicht immer ganz so toll fanden.
Soll, ja.
Genau, gibt es durchaus. Ich persönlich bin eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ganz großer Fan von dieser Kampagne, weil ich mag es eigentlich auch ein bisschen offensiver aufzutreten und zu sagen.
Die RBB-Kampagne oder die?
Ich meine die von Berlin, tatsächlich. Offensiv einfach mal rauszugehen und zu sagen, also wenn ihr uns alle so doof findet, wieso sind dann auch eure Kinder an unseren Unis und ihr habt hier eure Zweitwohnung. Insofern, interessante Kampagne. Eine Sache noch, die tatsächlich in den Kommentaren bei RBB24 unter unserer Berichterstattung dazu immer wieder aufkam, war die Frage nach dem Chef der Agentur, die diese Kampagne entwickelt hat. Der heißt mit Nachnamen Chaya.
Dominik Chaya,
genau. Dominik Chaya. Da dachten einige natürlich sofort an die beiden Chaya-Brüder der Berliner Politik bei der
Mario
FDP.
Chaya und Sebastian Chaya, genau.
Hat der was mit denen zu tun, wissen wir das?
Ich habe nachgefragt, sie sind nicht verwandt.
Nicht verwandt. Also, es gibt auch Chayas, die nicht in der Politik sind, sondern einfach nur in der Werbeagentur. Dann, wir werden diese Plakate auf jeden Fall demnächst dann hier im Berliner Straßenbild sehen. Wer eins sieht und sich darüber aufregt, kann uns gerne eine Mail schreiben an spreepolitik@rbb-online.de oder wer noch Ideen hat für weitere Sprüche, gerne auch eine Mail an uns. Thorsten, ich danke dir für deine Einschätzungen im Podcast und dann bis nächste Woche, bis zur nächsten Ausgabe.
Sehr gern.
Und das war's mit der Spreepolitik für diese Woche. Mein Podcast-Tipp richtet sich an alle, die nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen mehr als sonst über die Entwicklung in Ostdeutschland nachdenken und speziell über die ostdeutsche Jugend. Wir haben da gleich zwei hochaktuelle Podcasts bei der ARD, die ich Ihnen gerne ans Herz lege. In Springerstiefel reisen der Leipziger Henrik Bolz und der Eberswalder Don Pablo Mulemba zurück an die Orte ihrer ostdeutschen Kindheit, um zu ergründen, warum sich so viele junge Ostdeutsche heute, wie einst damals in den 90er Jahren, rechtsextremen Gruppierungen zuwenden. Und im Podcast Ortskontrollfahrt gehen Lilli Blauzun und Jakob Springfeld der Frage nach, wie es überhaupt so ist, jung in Ostdeutschland zu sein. Beide Podcasts, Springerstiefel und Ortskontrollfahrt, finden Sie in der ARD-Audiothek. Da, wo es auch uns gibt, die Spreepolitik, falls Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben oder auch Kritik äußern wollen, schreiben Sie uns gerne eine Mail an spreepolitik@rbb-online.de. Tschüss, bis zur nächsten Woche, sagt Sebastian Schöbel.